Integrative Ernährung, ein Rezept, das wirkt, einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichterl. Die Zutaten: moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie, traditionelle chinesische Medizin und natürlich Claudia. Und Action, hier ist Kost und Regie.
Frauengesundheit war ja in den letzten Wochen ein großer Schwerpunkt in meiner Arbeit. Was kann integrative Ernährung für Frauen tun? Aber noch viel spannender finde ich ja, mit Menschen zu sprechen, die da auch langjährige Erfahrung haben. Und heute habe ich jemanden mitgebracht, die sehr viel Erfahrung mit Frauen hat. Die Frau Dr. Irene Heschel-Koller. Sie war und ist Gynäkologin und wir werden jetzt ein bisschen über Frauengesundheit sprechen. Hallo Irene, voll schön, dass du da bist.
Hallo Claudia, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, mit dir über mein Herzensthema ein wenig zu sprechen. Dankeschön.
Es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ich habe Gespräche mit dir immer extrem bereichernd gefunden. Du warst ja so diese klassische Gynäkologin und hast dich aber jetzt entschieden, ganzheitlicher zu arbeiten. Wo waren für dich so diese Schwachpunkte im klassisch-schulmedizinischen System oder warum ist da bei dir eine gewisse Unzufriedenheit auch aufgetreten oder Veränderungswunsch, wie immer man das bezeichnen möchte?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, Claudia, weil grundsätzlich muss ich sagen, schon als junge Frau hatte ich vielleicht ein bisschen anderen Zugang zur Medizin, denn tatsächlich war der Grund, in die Medizin einzusteigen, scheinbar auch ein Geschenk in meiner Kindheit, woher auch das immer kommt. Ich bin die erste Medizinerin. Ich habe schon alle Puppen und Daddys behandelt und das ist dann weitergegangen, aber mein Traum war immer schon, präventiv zu arbeiten, also Menschen gesund zu erhalten. Und als ich dann Medizin studieren durfte, war dann schon die Erkenntnis etwas überraschend, dass es hier nicht um Vorbeugung geht. Aber ich habe das Medizinstudium sehr interessant gefunden, weil es gibt ja kaum was Spannenderes, als unseren Körper kennenzulernen und zu schauen, was passiert denn da alles. Aber schon während diesen Studienjahren war immer schon der Wunsch in mir, da muss es noch etwas Ergänzendes geben. Ich bin auch in einer Familie am Land aufgewachsen. Bei uns war Bewegung, auch gesunde Ernährung. Das heißt, wir haben einen Garten gehabt. Ich habe erleben dürfen, wie Gemüse wächst oder dass man das eben auch für den Winter vorbereitet, dass meine Eltern großen Wert darauf gelegt haben, wie wir Kinder in die Schule gehen. Also das war alles schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und das war es dann, was mir gefehlt hat. Und da habe ich dann nach dem Abschluss meiner schulmedizinischen Ausbildung begonnen, immer mehr Dinge zu suchen, die hier dazu passen. Für mich war immer so diese Gesamtheit sehr wichtig. Und so bist auch du in mein Leben getreten, weil deine integrative Ernährung, erstens habe ich das erste Mal bei dir gehört, es hat mich furchtbar neugierig gemacht. Dein wissenschaftlicher Hintergrund, also dass du da so viel Erfahrung hast, so viel mit so vielen Menschen gesprochen hast, deine Bücher, und dann habe ich dich einfach so ein bisschen, wie man sagt es ja im Internet, nicht unbedingt verfolgt, aber ich war ein Follower und ja, habe es sehr genossen, da zu lernen. Und das war natürlich dann auch so, es ist auch ganz in mein Thema hineingekommen. Und was dann noch dazu kommt, ist immer schon nicht nur diese körperliche Gesundheit, sondern auch diese psychische, psychosoziale Gesundheit der Frau, dieses, was macht es aus, die Selbstständigkeit, was heißt Erfolg in unserem Frauenleben? Und da warst du für mich auch jemand, der plötzlich zu einem Vorbild geworden ist. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dich so auf diesem Online-Wege mal kennenlernen zu können. Das war jetzt schon einige Jahre und mittlerweile haben wir das Vergnügen gehabt, uns ja auch tatsächlich auch persönlich sehr oft zu sehen.
Ja, und auch schon wunderbare Zeit an wunderschönen Orten zu verbringen.
Ja.
Irene, du hast da schon einmal zwei sehr wichtige Dinge für mich angesprochen. Diese Prävention, das ist ja auch so mein Thema, wo ich sage, das Potenzial von Ernährung nutzen. Der Mund ist das Tor zur Gesundheit, ist ja einer meiner Slogans. dass wir da wirklich auch den Alltag nutzen, uns gesund zu erhalten, mit der ganzen Eigenverantwortlichkeit und mit dem ganzen Bunten und mit allen Möglichkeiten. Es ist so schade, dass das wirklich im medizinischen System, dass wir da so die Reparaturmedizin haben. Und mit meinem Hintergrund der chinesischen Medizin, wo ja dann auch immer galt, ein Arzt ist dann erfolgreich, wenn die Patienten gar nicht krank werden. Wo sind wir da irgendwie falsch abgebogen im Medizinsystem, dass das Prävention, ich glaube, in Österreich werden 2% vom Gesundheitsbudget pro Jahr werden für Prävention ausgegeben und 98% für die Behandlung. Das ist ja eigentlich tragisch, oder?
Es ist absolut unverständlich und das war es ja auch, was mir bei deinen Ansichten und bei deinem Hinschauen zu diesem Thema, das hat mich total fasziniert, weil es war so endlich jemand, der so denkt wie ich. Und ich hatte ja auch das Vergnügen, dass ich in der Akupunkturausbildung einiges über diese Grundsätze dieser chinesischen Medizin gelernt habe. Und da habe ich ja zum Beispiel auch in der Gynäkologie solche Themen wie die Kopfschmerzen, die Migräne, die mit der Regel, mit unserem Zyklus zusammenhängen, plötzlich eine komplett andere Sichtweise, woher das kommen kann. Das hat für mich komplett alles verändert, wie ich mit den Frauen gesprochen habe, welches Verständnis ich dann auch voll für solche Veränderungen dann gewinnen durfte. Und Ernährung ist für mich so immer der Spagat zwischen Notwendigkeit, weil das können wir uns nicht abgewöhnen. Wir müssen essen oder wir dürfen essen. Den Genuss, ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich oder
Ja.
denke ich sehr gleich, dass Essen eben auch oder Ernährung etwas sehr Freudvolles und was sehr Schönes und Genussvolles sein darf. Und dann natürlich aber auch diese andere Seite, die wir leider auch immer öfter jetzt sehen dürfen, dass halt auch Essen zur Sucht werden kann und dann gesundheitsschädigend ist. Und deshalb ist dieses Thema für mich so elementar und ich verstehe überhaupt nicht, wie wir in der Schulmedizin diese Wichtigkeit einfach außer Acht lassen. Ja, was ich auch persönlich in einem persönlichen Patientengespräch oder in einem eigentlich Krankheitsfall erleben durfte, wo es darum geht, dass wirklich das Problem im Verdauungssystem sitzt. Und ein sogenannter Spezialist gesagt hat, wir schauen jetzt, welche Medikamente notwendig sind. Und es ist völlig egal, wie sie sich ernähren, das wird nichts ändern. Und das war wirklich auch ein Schlüssel für mich, wo ich gesagt habe, da kann ich nicht mehr mit als Schulmedizinerin. Das geht nicht.
Ja,
Ja.
das verstehe ich gut. Und ich bin ja oft ein bisschen vorsichtig. Ich habe zwar auch meinen Doktortitel, aber als Nichtmedizinerin bin ich oft sehr vorsichtig, wie ich mich äußere. Und ich finde ja auch nichts, wenn wir gegeneinander kämpfen. Also mein Wunsch wäre ja wirklich miteinander zu arbeiten, dass man halt die Ernährung auch ernst nimmt. Also das finde ich wirklich immer dramatisch. Und ich habe solche Geschichten schon zigmal gehört. Egal, ob du Krebs hast, ob du Schmerzen hast, ob du Reizdarm hast, es ist wurscht, was sie essen, ist so die Empfehlung, aber nehmen sie die Medikamente, wo ich mir denke, das gibt's ja nicht. Also muss man der Hausverstand schon sagen, das, was durch meinen Mund und Speiseröhre reinkommt, wird eine Auswirkung da drinnen haben. Du hast auch so diesen Satz gesagt, Irene, endlich denkt jemand wie ich. Ich erlebe das oft, gerade von Frauen in Gesundheitsberufen und wir werden gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Du arbeitest, bist ja inzwischen auch Führungskraft und arbeitest mit vielen Menschen, auch vielen Frauen. Uns wird oft irgendwie dieses Gefühl vermittelt, wenn wir mit diesen sanften Methoden arbeiten, als wäre man nicht richtig, als wäre man nicht kompetent. Und das löst halt ganz viel, ja, Selbstbewusstsein, Selbstwert, fast Störungen, würde ich sagen, aus. Und für mich geht es schon, ohne jetzt da die Kampffeministin zu sein, geht es schon sehr von diesem patriarchalen System, diesem technischen System auch aus. Hast du da irgendwie Tipps, wie wir uns da rausstrudeln können, dass uns das nicht so an unserem Selbstwert grabt? Wie arbeitest du da als Führungskraft mit deinen Frauen? Mit deinem erfolgreich Frau sein, dass man das überwinden kann und sich trotzdem gut genug fühlt mit den sanften Methoden.
Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset.
Ja, das war auch für mich ein weiter Weg, weil so wie du sagst, das ist immer einerseits steht man ein bisschen am Rand der Gesellschaftsmeinung. Andererseits wird von uns Frauen ja auch viel gefordert. Das ist ja heutzutage auch in Österreich schon normal, dass wir Geld verdienen, dass wir eine Karriere machen. Aber wenn wir es machen, dann sind wir schlechte Mamas oder dann passt zu Hause was nicht oder dann sind wir zu wenig schön. Also all diese Dinge, die habe ich selber durchgemacht. Ich bin selber Mama von drei Kindern. Ich habe auch eine Ehe, eine gescheiterte hinter mir, was natürlich auch nicht so einfach ist, wenn man von jung an sehr viel arbeitet, ja, aber auch diesen Wunsch hat, ein Frauenleben auch im konservativen Sinne von Mama sein zu leben. Und hier kann ich nur den Tipp geben, dass man wirklich zu sich und zu seinen Lebenswünschen stehen kann. Und wir haben mittlerweile viele Wege, wo wir es schaffen. Und ganz wichtig ist, dass wir Frauen zusammenhalten. Ich habe nämlich schon feststellen müssen, dass es schon viele Frauen wie dich jetzt gibt, die auch ihre ganze Energie da hineingibt, andere Frauen groß und stark zu machen und sie zu unterstützen, ohne diese Angst, ja, da könnte jemand besser sein wie ich. Aber da gibt's halt auch noch diese Reibereien oft. Und wenn wir Frauen lernen, miteinander zu sein und unsere Stärken zu teilen und uns wirklich auch bewusst zu sein, dass all das, was wir im Alltag schaffen und nicht alles, was bezahlt wird, ist wertvoll. Jede Frau, die zu Hause mit ihren Kindern ist und ein wundervolles Zuhause schafft, die Kinder gut versorgt und es auch ermöglicht, dass Männer Geld verdienen können, das ist unbezahlbar. Und ich glaube, da müssen oder dürfen wir anfangen, unseren Selbstwert hier auch ganz klar zu sehen. Da kann niemand anderes was dafür. Und das ist mein Weg auch, jeder Frau zu sagen oder darauf wirklich hinzuweisen, was schaffst du jeden Tag in deinem Leben? Und da braucht man keinen Doktortitel, den ich halt jetzt zufällig habe. Ja, das war halt auch ein Glück. Und ich habe das tun dürfen. Aber es gibt sehr, sehr viele Frauen, die sind mindestens so intelligent, aber sie haben sich für einen anderen Weg entschieden und sind dort wundervoll. Und ich glaube, da dürfen wir arbeiten und das dürfen wir uns gegenseitig auch täglich sagen. Wir müssen uns erst daran gewöhnen, dass das normal ist, dass das die neue Normalität ist. Und dann brauchen wir auch nicht gegen Männer zu kämpfen. Das ist mir nämlich so wichtig, dass was manchmal etwas für mich auch schwer zu verstehen ist, dass es nicht entweder Mann oder Frau, weil im Grunde wir brauchen uns gegenseitig. Wir haben, jeder hat seine Stärken. Ich sehe das ja in diesem She im Englisch so schön, weil wenn man sich das Wort vorstellt, besteht She, also das Sie ja aus dem He, das steckt in ihm drinnen. Und das ist etwas, was mich auch in meiner Frauenbegleitung sehr beeinflusst oder sehr prägt, dass ich sage, wir können den Kampf aufgeben, sondern wir können sehen, dass wir als Frau einfach wundervoll sind und wir brauchen nicht kämpfen, sondern wir können integrieren und auf uns stolz sein, dann wird das einfach auch erfolgreich sein. Und unsere Emotionen sind so gut, ja. Ich merke das in dieser Erfolgswelt, dass vor allem von Männern immer in Zahlen gesprochen wird, ja. Aber ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, wenn man mich dazu zwingt, alles in Zahlen aufzuschlüsseln, dann ist meine Kreativität weg. Ich bin so, wenn ich für etwas brenne, dann kommt die Energie, dann werde ich auch erfolgreich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man uns oft sagt, wir sind zu emotional. Nein, das macht uns aus. Das gibt dem
Ganzen
Kraft und ist wertvoll. Und das ist nicht besser oder nicht schlechter, sondern das ist einfach, das sind wir. Und wenn wir das bündeln, dann glaube ich, dann ist dieses Frausein einfach schön, ja, ohne diesen Kampfgedanken. Und ich glaube, das wird ein bisschen zu meiner Vision.
Genau. Ja, absolut. Und ich mag diesen Hinweis auf das englische She, weil es ist ein bisschen wie mit Yin und Yang in der chinesischen Medizin. Es ist kein Gegeneinander, sondern das eine enthält was vom anderen. Und wenn man diese Mechanismen und jeder hat seine Stärken, seine Schwächen, Und gemeinsam kann das aber ganz was Großes sein. Und das sieht man ja auch immer öfters, dass auch Frauen, die vielleicht im Online-Business erfolgreich sind, da irgendwo auch einen Mann im Hintergrund haben, der vielleicht die Technik macht, weil die die Frauen nicht so gerne haben.
Genau, ja.
Irene, du bist ja inzwischen sehr erfolgreich als Führungskraft und unterstützt vor allem auch Frauen dabei, ihr eigenes Geld zu verdienen. Erzähl uns ein bisschen davon. Was machst du da jetzt genau? Und nimm uns ein bisschen mit in die neue Welt der Gynäkologin.
Ja, also meine Erfahrungen selbst jetzt in dem Beruf, meine Erfahrung als Frau, als auch teilweise, ja, der Zeitraum der geschiedenen Frau mit zwei kleinen Kindern war auch so ein prägender Moment, um mal zu sehen, was mache ich, wenn ich jetzt alleine bin und große Verantwortung tragen muss. Und all das hat mich dann noch sensibler für dieses Thema gemacht. Und ich habe eben als Networkerin für mich entdeckt und gesehen, dass diese Branche eben für Frauen und auch diese Themen, die mich sehr bewegen, ganz, ganz viele Chancen bietet. Natürlich habe ich für mich etwas gefunden, was mit meiner Leidenschaft für Prävention, für Gesundheit und Ernährung und ich übernehme für mich selbst eine Verantwortung, habe ich für mich den Zweig dann auch gefunden und diese Firma, die hinter mir steht und wo ich jetzt viele Frauen auch mitnehmen kann, die auch hier für sich eine Chance sehen. Was ist das Schöne in dieser Branche, ist prinzipiell, dass es eben auch um diese Selbstentwicklung geht. Es geht um Persönlichkeitsbildung, um auch sein Mindset verändern zu können, um sich getrauen, in die erste Reihe zu gehen, sich selbst zu präsentieren, von etwas begeistert zu sein, dazu zu lernen und selbst zu entscheiden, wie viel Zeit möchte ich denn da investieren, was kann ich investieren, weil das ist ja auch immer wieder ein Auf und Ab. Und das, was du ja auch sehr schätzt, was das Online-Business jetzt wieder bringt, ist diese zeitliche und diese örtliche Unabhängigkeit, ja. Und das ist etwas, was wir Frauen halt sehr oft in verschiedenen Lebensabschnitten tatsächlich brauchen, um dranbleiben zu können. Und deshalb hat das für mich sehr gut gepasst. Außerdem bin ich ja noch Nährstoffmedizinerin. Das heißt, nicht nur die Ernährung per se ist ein großes Thema, sondern hier gibt es natürlich auch die verschiedenen Zugänge, wo man dann sagt, ja, auch wenn ich mich so bemühe, kann es sein, dass es einfach auch Nährstoffe gibt, die wir schwer so zuführen können. Da gibt es natürlich verschiedene Zugänge. Ich als Nährstoffmedizinerin kann das sehr gut vertreten und habe hier das eben auch mit meinem Network, mit Ecology sehr gut abgedeckt und finde auch, dass es eben für viele Frauen passt. Da kann ich helfen. Andererseits sehe ich eben hier auch dieser große Ausstieg aus meiner Medizin war, dass ich hier Menschen finde, die Selbstverantwortung übernehmen wollen. Und das ist ein bisschen das Problem der Schulmedizin, so wie wir es bis vor kurzem einfach gewohnt waren. Wir leben so drauf hin, wenn es wo zwickt, gehe ich mit dem Überweisungsschein zu meinem Arzt, dort wird alles bezahlt und ich bekomme eine einfache Lösung. Mein Problem wird hoffentlich mit Medikamenten weggezaubert und ich brauche nichts verändern. Dass das nicht funktioniert, wissen wir. Es wird auch immer deutlicher, weil natürlich auch die Leistungen der schulmedizinischen Versorgung auch unbezahlbar werden. Und ich glaube, Corona hat auch vielen gezeigt, dass es deutlich gescheiter ist, auf sich selbst zu achten und nicht krank zu werden. Also wir sind auch in der Zeit, hätte ich mir sehr gewünscht, dass man über Dinge wie regelmäßige Ernährung, frische Luft, gesunde Dinge zu sich zu nehmen, positiv vielleicht sich auszurichten, zu lachen, auch ein Motor gewesen wäre, uns etwas gesünder zu erhalten. Ja, die Diskussion ging aber leider nur in die andere Richtung und das habe ich als präventiv denkender Mensch eher befremdlich gefunden. Und all diese Erfahrungen, die ich da machen durfte in der Zeit, haben mir dann meine Entscheidung erleichtert und gesagt, 30 Jahre in der Medizin, 30 Jahre Zeit mit Frauen, Tausenden von Gesprächen, 1:1 Gesprächen mit Frauen zu erfahren, was sind wirklich die Themen, wo hakt's denn, warum sind Frauen oft viel, viel mehr belastet? Wir wissen das in Krankheitsbereiche wie zum Beispiel Depressionen, ja. Schlafstörungen, all diese Dinge, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In vielerlei Hinsicht haben wir Frauen in der Medizin einfach schlechtere Karten, weil nicht auf unseren Körper Rücksicht genommen wird, auf unsere Vorbedingungen, auf unsere Hormone, die aber ziemlich alles steuern, was man sich so vorstellen kann. Und dass man auch manchmal nicht ganz ernst genommen wird. Die Medizin ist über Jahre männlich gewesen. Es wird jetzt viel besser. Deshalb bin ich ja auch für diese Gender-Veränderung in der Medizin selber sehr dankbar. Dass man nicht sagt, Mensch ist gleich Mensch, weil Frau ist nicht gleich Mann. Und das wissen wir, wie wirken Medikamente, wie geht man miteinander um. Das sind zwei Paar Schuhe und da ändert sich gerade, Gott sei Dank, sehr viel.
Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset.
Und ich kann aber auch jetzt außerhalb der Medizin auch diese Selbstverantwortlichkeit, dieses, wo stehe ich, mich einmal spüren und dann auch die richtigen Fragen zu stellen, wenn ich einen Arzt brauche oder die richtigen Informationen weiterzugeben. Denn wenn ich jetzt als Patient meinem Arzt nichts erzähle, dann tut sich der auch schwer.
Ja.
Und das werden wir aber nicht geschult, weil es ist so dieses Abschieben. Von früher war ja, ich gehe zum Arzt, der sagt mir, was ich zu tun habe, ich schluck die Tabletten und wenn es nicht wirkt, dann ist die Tablette schuld oder ich weiß nicht wer, aber wir haben ja selber viel in der Hand und das ist es, was ich wirklich weitergeben möchte. Und das kann ich in dieser Position, in der ich jetzt bin, gefühlt besser, als ich es als Ärztin tun konnte. Und deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden. Der spannend ist, weil ich bin jetzt 56 Jahre und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, oder Claudia, du weißt es, dass ein Beruf wie Arzt ein hohes Ansehen hat.
Ja.
Und ich war super erfolgreich in meiner Ordination. Und wenn du dann wechselst und offiziell in ein Coaching gehst oder sagst, ich unterstütze Frauen jetzt vielleicht sogar mit einer Network-Firma und ich schule und engagiere mich da, dann wird das oft so richtig herabgemacht, als ob ich jetzt ein minderwertigerer Mensch wäre. Und das ist etwas, das darf ich euch mitgeben. Alles, was du mit Herz machst und wo du sicher bist, dass das sinnbringend ist, dann mach es einfach, weil du bist in deinem Leben, du steckst in deinem Körper und nur du kannst glücklich sein. Und ich glaube, das hast du auch einmal gesagt, Claudia, es ist. Du bezahlst deine Rechnungen selbst, nicht die Leute, die über dich reden. Ich
Genau.
glaube, das ist auch etwas, was man als Frau ganz, ganz klar vor Augen haben darf, dass wir unser Leben sehr, sehr gut selber in die Hand nehmen können und es auch selbst regeln, wie wir es haben möchten. Ja.
Also auch da waren jetzt wieder so viele wichtige Dinge drinnen, Irene. Ich möchte aber gerade auf das Letzte jetzt eingehen. Dieses, dass Ärzte haben ein sehr hohes Ansehen. Und alles, was oft dann so komplementärmedizinisch oder jetzt mit Network Marketing oder so gemacht wird, dass man sich da oft den Status hart erarbeiten muss mit noch viel mehr Leistung und Einsatz. Und das erlebe ich eben immer wieder, dass da sehr viele Frauen mit ihrem Herzblut arbeiten, aber eben aufgrund dieser gesellschaftlichen Diskriminierung würde ich das fast bedeuten, halt auch oft sehr darunter leiden mit ihrem Selbstwertgefühl. Und da finde ich schon wichtig, gute Führungskräfte zu haben, mit Coaches zu arbeiten, um da einfach wirklich auch unterscheiden zu können. Ja, ist es Neid, warum solche Leute reden? Ist es Uninformiertheit? Also ich kann es jetzt auch nicht 100% sagen, was immer die Motivation von jemandem ist. Aber da habe ich auch lernen dürfen, ein bisschen die Emotionen rauszunehmen und solche Beschimpfungen, Argumente, ja, Rückmeldungen, die man kriegt in der Familie oder so, das ein bisschen neutral zu beachten, sich vielleicht auch in die Schuhe des anderen zu stellen. Also ich habe für mich oft gemerkt, meine Familie, wenn die so dagegen ist, ja, löse ja keinen Gewerbeschein, das ist ja gefährlich, dass da vielleicht auch dahinter steckt, sie wollen ja, dass es mir gut geht, sie wollen mich vor etwas beschützen. Und deswegen kommen dann oft so komische Argumente, die uns total runterziehen. Und wenn ich aber da mit Empathie und Liebe reingehe und auch ein bisschen spüre, ja, was könnte da dahinter stecken, warum die Menschen so sind, dann kann man für sich da das auch ein bisschen besser steuern.
Ich habe ja auch sogar in der Ordination erlebt, ich hatte ja eine Privatarztpraxis. Ich hatte tatsächlich Patientinnen, die zu mir gesagt haben, sie würden gerne weiterhin kommen, aber ihr Mann hat gesagt, sie können die Mutter-Kind-Pass-Untersuchung gratis bei einem Kassenarzt haben und deshalb darf sie nicht mehr kommen. Und das war schon etwas, was mich zutiefst betroffen hat. Nicht, weil ich jetzt eine Patientin verloren habe, weil ich, Gott sei Dank, hatte ich genug Patienten, sondern mir hat es um diese Frau so leid getan, weil da geht es um eine der sensibelsten Zeiten im Leben einer Frau, wenn du ein Kind erwartest. Und da ist halt der große Unterschied sehr oft in Privatarztpraxen, dass wir uns Zeit nehmen können, ja, und es natürlich auch bezahlt bekommen. Aber da ist es, da fühlen sie sich aufgehoben. Und dann kommen die Männer oft gar nicht mit. Ja, vielleicht manchmal können sie nicht oder manchmal wollen sie nicht. Und dann wird der Frau gesagt, was sie sich jetzt leisten darf oder nicht. Und das waren so auch schon diese Momente, wo ich mir gedacht habe, also das sollte nicht möglich sein. Das sollte doch wirklich möglich sein, dass eine Frau in so einer Lebenssituation sagt, ich mache das, womit ich mich jetzt wohlfühle. Und das ist sehr, sehr viel wert, wenn wir das können. Und das sollte in keinen Beziehungen mehr möglich sein, dass wenn ich zu Hause bin, wenn ich die Familie, jetzt mein, das Kind für uns beide austrage, ja, und deshalb ja auch auf meinen Beruf verzichte, auf weniger Geld erhalte, und dann werde ich in solchen Entscheidungen beschnitten, ja. Also das sind schon auch so Motoren, wo ich sage, das sollte in der heutigen Zeit nicht mehr vorkommen.
Ja, aber da dürfen halt wir Frauen auch lernen, uns das nicht mehr gefallen zu lassen.
Genau.
Oder
Oder
der.
eben auch einen Weg zu finden, dass ich sage, ich kann, weil die andere Seite ist dann, das habe ich auch sehr oft erlebt, dass wenn dann eine Frau sagt, ich werde selbstständig und ich mache das, dass dann der Mann sagt, was machst du da für einen Blödsinn? Schaut sich aber schaut sich eigentlich konkret nicht an, wovon sie spricht und zerstört ihr den Traum, bevor er begonnen hat.
Ja.
Das ist etwas, wo wir einfach ein bisschen selbstbewusster sein dürfen und ihn einladen, hörst dir zumindest an, treffen wir eine gemeinsame Entscheidung. Ich halte nichts von Entscheidungen, die die Familie trennen, überhaupt nicht. Aber es sollte eine Basis geben, wo man sich gemeinsam die Fakten anhört und dann eine gemeinsame Entscheidung treffen soll. Und das ist etwas, was ich hier sehr oft auch lehren und sehe, lehren darf und erleben darf, dass sich dann auch die Kommunikation in Familien verändert, wenn man die Partner mit einlädt und wenn man dann das Selbstbewusstsein der Frau stärken kann in solchen Situationen. Genau.
Absolut. Das passt ja wunderbar zu meinem Cook Your Life, wo wir ja auch am Retreat gemeinsam waren. Und darum haben wir ja immer genug zu sprechen. Und wie du richtig sagst, es geht darum, da einfach auch Strategien zu entwickeln, offener zu kommunizieren, für seine Bedürfnisse einstehen, um sich's auch zu erlauben.
Genau, ja.
Ganz kurz, wenn ich hier eine Nährstoffmedizinerin und Fachfrau vor mir habe. Bei deinem Network geht es ja um hochwertige Omega-3-Öle.
Ja.
Was siehst du vielleicht auch gerade für die Frauengesundheit die Vorteile von Omega-3?
Ja, Omega-3 ist wahrscheinlich der Baustein in der Nährstoffmedizin, weil es hier um Zellgesundheit geht. Und wenn man davon ausgeht, dass die Zelle die kleinste Einheit in unserem Körper ist, und davon haben wir ungefähr 70 Billionen in unserem Körper, und ich stelle mir vor, dass dann die Funktion jeder einzelnen Zelle besser ist, ja, dann greift es in den gesamten Körper ein. Was aber noch dazu jetzt gerade für uns Frauen ein Riesenthema ist, dass die Sexualhormone auch Fette brauchen, ja. Das heißt auch die Nebennierenrinde, sowohl als auch die Eierstöcke bei uns Frauen, das Fettgewebe, alles das nimmt Anteil an unserem Hormonstatus und an allem, wo werden Hormone gebildet, wo werden sie aktiviert. Und hier spielt das eine in das andere über. Genauso wie die Schwangerschaft. Wir wissen, dass beim Kind, dass die wichtigsten Organe, nämlich Herz und Gehirn, schon in den ersten Wochen die größte Rolle spielen, und auch bis zum Schluss ist der Kopf das Größte, wenn es geboren wird. Und das Nervensystem, wenn man das ganz kurz zusammenfasst, ja, Gehirn und Nervensystem ist ein Organ, das bis zu 70% aus Fett besteht. Und darin brauchen wir vor allem auch Omega-3-Fettsäuren. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele gute wissenschaftliche Daten, dass es nicht nur der Mama sehr viel besser geht während der Schwangerschaft, weil sich die Blutflusseigenschaften im Blut der Mutter auch verbessern über Omega-3, sondern vor allem auch die Entwicklung des Gehirns des Kindes, was sich dann später auch darin zeigt, dass die Kinder oft viel ruhiger schlafen, die Mutter besser stillen kann, weniger Allergien bei den Kindern auftreten. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die unglaublich wichtig wären. Und wir haben ja mittlerweile auch schon die Empfehlung für die schwangere Frau. Ich bin nur etwas traurig darüber, dass wir es nicht messen. Das heißt, wir haben ja jetzt die Möglichkeit auch zu schauen, wie gut bist du denn versorgt? Ja, und wenn das aber nicht gemacht wird und dann wird unterdosiert unseren Frauen was empfohlen und suggeriert, dass das ausreicht, das ist es, was mich sehr bedenklich stimmt. Und da sind wir eben dahinter, dass wir nicht nur sagen, du brauchst es und es ist so ein wesentlicher Bestandteil deiner Zellgesundheit, sondern schau doch, wo stehst du, schau, wie schaut es mit deiner Zellgesundheit aus, aber auch, wie schaut es mit deinem Entzündungs Potenzial. Dieser Ausdruck stille Entzündungen ist ja auch etwas, was dir sehr geläufig ist. Und das ist auch ein Schwerpunkt für Omega-3, wo man diese stillen Entzündungen sehr gut im Griff haben kann. Und hier ist eben gerade bei den jungen Frauen, und das war das, was mich dann so überrascht hat, das sind noch Frauen, die keine internistischen schweren Krankheiten hätten oder schwer schon offensichtlich nicht gesund sind, dass hier die gemessenen Werte so weit weg von dem waren, was hingehört, dass einfach der Bedarf so unglaublich hoch ist und ich deshalb hier auch so meine Energie und mein Engagement habe, weil man wirklich vom Kind, also vom Ungeborenen an bis hin ins hohe Alter im Grunde jedem Menschen noch zusätzlich zu seiner überlegten, gesunden Ernährung zu einem bewussten und gesunden Lebensstil mit so auf einfache Art und Weise im Grunde mit einem ordentlichen Esslöffel Öl pro Tag zu seiner gesunden Ernährung nur integriert, ja, dass man da schon so große Unterschiede machen kann. Das macht mir einfach große Freude, das zu ergänzen. Es gibt keine einfache Lösung, gell? Ich mache nur das und dann ist alles super. Das wäre schön, wenn ich die hätte. Die würde ich auf jeden Fall weitergeben. Aber es ist zumindest ein wichtiges Puzzle in diesem Bild. Schönes und gesundes Leben, würde ich sagen. Ja.
Du hast das eh gesagt, das ist keine einfache Lösung. Das wäre nämlich für mich so eine Anschlussfrage. Ich bin ja da immer bekannt, dass ich da oft ein bisschen kritischer hinschaue, weil ich auch so die Leidenschaft habe, die Menschen ins Kochen zu bringen. Und ich manches Mal sehe, so ist eh wurscht, was ich esse. Ich habe halt da meine drei Pillen in der Früh und dann noch den Löffel Omega-3. Und da sage ich immer so einfach, ist es nicht und hast du jetzt auch bestätigt, weil wenn irgendwie, jetzt sagen wir mal, die Darmgesundheit komplett im Eimer ist, ist auch immer die Resorptionskraft des Darms ein Thema. Was mich aber noch viel mehr interessieren würde, ich sage jetzt einmal, wie gesagt, ich bin bekannt, dass ich einfach oft gern mehrere Seiten beleuchte. Das bitte jetzt auch nicht als große Kritik aufzufassen. Also ich bin ja auch immer dankbar, dass es Lösungen gibt. Aber ich frage mich schon, wo ist das jetzt auch hergekommen? Also, wir sind ja ungefähr gleich alt. Ich würde mal sagen, unsere Mütter haben sicher nie von Omega-3 gehört. Und also zu dieser Boom an diversen Substanzen und Präparaten, das ja auch ein großer Markt ist, seit einigen Jahren, Jahrzehnten, 20, 25 Jahre. Warum braucht man das jetzt auf einmal und unsere Mütter haben das nicht gebraucht? Oder wie siehst du das? Hat sich das irgendwie so verändert oder messen wir einfach genauer? Also ich sage immer, die Mama hat sicher nichts genommen, aber ich fühle mich auch halbwegs gesund und bin auf die Welt gekommen.
Kost und Regie. Gesund oder ungesund? Claudia räumt mit Mythen auf.
Nein, Gott sei Dank ist die Menschheit recht robust, weil sonst würde ja die halbe Welt würde nicht existieren, gell? Aber es ist einfach so, für mich ist es kein Argument, es gibt es, man kann woanders halb verhungert auch noch Kinder kriegen, also braucht man das nicht unbedingt. Das ist für mich ein zu schwaches Argument, gell? Was auf jeden Fall ist, es haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten und das, was uns angeboten wird als Nahrungsmittel, ich möchte es teilweise nicht als Lebensmittel bezeichnen, hat es zum Zeitpunkt, als unsere Mütter Mütter waren, gar nicht noch gegeben. Ja? Das heißt, meine Mama hat selber Verkäuferin gelernt und wir haben jetzt einmal gesprochen, wie wenig Dinge verpackt waren und wie viele Dinge offen zu kaufen waren. Ja, da gab es dann auch Schädlinge drinnen. Ja, wir haben im Mehl das Mehlwürmchen gehabt oder wir haben in den Bohnen auch das eine oder andere Käferchen gehabt. Aber das war normal und dafür haben wir für wahrscheinlich viel weniger Chemie gegessen, auch viel weniger Plastikbelastung und was wir beide schon angesprochen haben, Stress. Ja, also das, was wir jetzt aushalten an Informationsflut und Stress, ist nicht zu unterschätzen, weil das ist der Motor schlechthin für krank werden oder gesund bleiben. Zucker ist ein Riesenthema und Zucker hat immer was mit dem Fettstoffwechsel, mit Übersäuerung und mit stillen Entzündungen zu tun. Und da wissen wir, was sich da geändert hat. Also gibt es ja Untersuchungen, dass man sagt, Anfang des 20. Jahrhunderts hatte ein Mensch ungefähr 1 Kilogramm Industriezucker pro Jahr gegessen. Heute sind wir bei 36 Kilo. Also das kann die Genetik nicht wettgemacht haben und gleichzeitig bewegen wir uns weniger. Das heißt, wenn ich heute sage, ja, meine Großeltern haben das nicht gebraucht, dann vergleichen wir hier, als ob wir Anfang des 20. Jahrhunderts mit weit vor dem Mittelalter verglichen hätten, weil so viel und so schnell ist es jetzt gegangen. Ich sage immer, denk ans erste Handy. Mein erstes Handy war ein Koffer und heute habe ich mein iPhone und das ist alles. Ja, so hat sich auch die Ernährung und unser Tempo im Leben verändert. Was ich noch sagen möchte, ist schon, dass zum Beispiel die Hebamme, ich bin noch in einer Hebamme in einem Privathaus in Birkfeld zur Welt gekommen. Da war das noch ganz normal, dass Frauen einfach mit 3, 4, 5 Kindern und kaum über 30 Jahren durchaus auch keinen vollständigen Zahnstatus mehr hatten. Und alte Hebammen haben gesagt, ja, pro Kind ein Zahn. Das gibt's heute nicht mehr. Da unsere Ernährung so viel besser ist. Wir haben keine Hungerphasen, wir haben keine Phasen, wo es wirklich ganz schlimm war. Gibt es gute Untersuchungen aus der Kriegszeit, als die Frauen wirklich absolut unterernährt waren, welche Folgen es dann tatsächlich für die nächste Generation hatte an Zahnmaterial, an Grunderkrankungen und so weiter. Also hier, wir reden hier von, kann ich überleben oder kann ich das Beste herausholen und vielleicht mir auch einiges ersparen? Ich glaube, das müssen wir uns als Waage hernehmen. Und natürlich die Messbarkeit. So wie wir vielleicht gerade Omega-3, diesen Trockenbluttest, den es heute gibt und es uns ermöglicht, eine Zellmembran zu messen. Das gibt es erst seit wenigen Jahren. Das heißt, es gibt Nährstoffe, die sind seit Jahrzehnten beforscht. Und heute weiß man mit dem heutigen Wissen, dass diese alten Studien im Grunde nicht zu verwerten sind, weil man hat halt einfach jedem das Gleiche gegeben, ohne Ausgangswert, ohne zu berücksichtigen, habe ich jetzt Frau, Mann, dick, dünn, Gewicht, Alter. Und das funktioniert bitte mit gar nichts. Ja, ob ich jetzt von was Gesundem rede oder von einem Medikament, das würden wir nie so machen. Ja, und deshalb lernen wir permanent dazu. Und das, was du vom Essen gesagt hast, das ist mir eben so wichtig. Es gibt leider keine einfache Lösung, aber es gibt Dinge, die sind einfach einzubauen und bewirken sehr viel. Und gerade Kochen ist, da bin ich sowas von bei dir, Kochen ist nicht nur gesünder, sondern es ist verbindend, wenn man Kinder mitkochen lässt. Das ist, die erzählen dir Dinge, sie lernen was über ihr Leben. Sie lernen Lebensmittel kennen, es macht Spaß und meistens essen Kinder dann sogar Gemüse, wenn sie es selber geschnitten haben.
So
Und
ist
wenn
es.
ich dann zum Schluss noch eben einfach nicht irgendein Öl und vielleicht kennst du auch Kinderbücher, Kinderrezepte, wo man dann hinschreibt, ja, Sonnenblumenöl hinein zum Gemüsebrei. Also da bleibt mir fast das Herz stehen, ja?
Ja, das ist schon eine fahrlässige Geschichte, ja. Aber ich würde mal sagen, alles, was so in den letzten 10, 15 Jahren publiziert worden ist, hat genau diesen Aspekt, weil man eben das Sonnenblumenöl, also Öl braucht man ja für die fettlöslichen Vitamine, aber es wurde nicht hinterfragt, wie die Fettqualität ist. Und da treffen wir uns auch immer. Ich versuche auch immer Sonnenblumenöl aus den Küchenschränken rauszubekommen.
Genau, Vielfalt. Also wir haben hier jetzt auch eine Möglichkeit von so vielen verschiedenen hochqualitativen Nussölen, die auch im Geschmack sensationell sind, von uns sind, regional sind. Musst halt ein bisschen was in die Hand nehmen, aber wir essen ja nicht literweise Öl, aber es macht einen Genuss und es macht einen Unterschied. Und hier spielt, ist einfach mein Traum wäre, diese Omega-3, dieses Öl gehört genauso im Kühlschrank, wie ich mir halt ein hochwertiges Olivenöl leiste und das nicht verbrenne, sondern pur und kalt esse, dass ich mir eben auch ein Leinöl gönne und weiß, dass es im Kühlschrank gehört, weil das eben ein sehr empfindliches Öl ist. Und ich denke, es ist so dieses alles ein bisschen hineinnehmen und vor allem mit Spaß und mit Liebe. Und dann macht Ernährung wieder Spaß, dann ist Kochen ein, vielleicht ein Familienevent, ja, und nicht, oh, ich muss jeden Tag kochen, ja. Also ich liebe das, meine Kinder, alle drei kochen sehr gerne, meine zwei Söhne sind überhaupt ganz tolle Köche, bin immer froh, wenn sie zu Hause sind. Und da bin ich mir sicher, das wird, das geht in die nächste Generation, weil sie das so positiv erleben. Und ich glaube, da gehen wir beide wirklich den gleichen Weg, möchte ich fast sagen, ja. Genau.
Absolut. Und das ist auch schon ein wunderbares Schlusswort. Also esst mehr Öl, vor allem die Vielfalt der Öle. Achtet ein bisschen drauf, welche Fettsäurezusammensetzungen sie haben und genießt das Kochen und das frische Essen. Ach, Irene, wir müssen immer aufpassen, dass wir uns nicht komplett verplaudern, weil wir immer so viele Themen haben. Ich habe so eine Abschlussfrage, die ich immer meinen Gästen stelle. Irene, wenn du heute noch einmal dein jüngeres Ich treffen würdest, die junge Irene, was würdest du ihr aus heutiger Sicht mitgeben?
Diese Begeisterung, die ich schon immer hatte, wirklich nach außen zu tragen, mit einer Selbstsicherheit, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespürt habe. Ja, und das ist meine, das ist das, was ich mir wirklich wünschen würde. Sonst finde ich meinen Lebensweg, bin sehr dankbar dafür. Aber dieses nach außen gehen, dieses Teilen der eigenen Begeisterung und dieses Glauben an sich selber, an seine Träume. Ich habe so tolle Träume gehabt und nichts in der Welt hat mich davon abgebracht. Das war eben auch mein Mediziner werden, mein Arzt werden. Und ich habe meine ersten zwei Kinder während dem Studium gehabt. Und für mich war es trotzdem klar, ich werde diesen Weg gehen und ich habe halt jetzt noch ein Geschenk dazu. Und nichts auf der Welt hätte mich gestoppt. Ich habe das nur sehr unter der Käseglocke gehalten, um nicht aufzufallen. Gell? Und ich sage euch heute, fallt auf, so früh wie möglich. Ja, und seid stolz auf euch.
Sichtbar sein. Vielen, vielen Dank, Irene. Sichtbarkeit, wo finden wir dich, wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte?
Ja, ich bin am Anfang meiner Online-Karriere, aber ich habe für mich dieses erfolgreich Frau sein gefunden. Das ist mein Schlagwort, meine Vision. Und es wird sich noch, wir haben über dieses Ski gesprochen, also sucht sie mich einmal über erfolgreich Frau sein. Und ich freue mich, viele Frauen kennenzulernen und vielleicht auch auf ihren Weg zu begleiten.
Ja, wir werden auf jeden Fall deine Website und dein Instagram-Profil hier verlinken. Weiterhin viel Erfolg dir, liebe Irene, und danke auch für deine wertvolle Arbeit, die du leistest, weil ich sage immer, jede Frau, die voll in ihrer Kraft ist, die genussvoll, friedlich, entspannt ein Leben führen kann, das hat ja eine Auswirkung auf das ganze Umfeld und das hat natürlich dann auch einen heilenden Aspekt für die Welt und ich glaube, da gehen wir beide voran, dass wir sagen, wir wollen, dass der Welt ein bisschen besser geht, dass die Menschen mit Leichtigkeit und Freude durchs Leben gehen können.
Herzlichen Dank. Dankeschön.
Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung. Claudias Tipp.
Was für ein Gespräch. Da waren jetzt so viele Dinge drinnen. Vom Wert der Ernährung für die Gesundheit, von Einzelsubstanzen wie Omega-3, aber noch viel wichtiger finde ich das Thema, ja, sich zu erlauben, die Träume zu leben, sich von Bewertungen frei zu machen und vor allem die Selbstwirksamkeit. Und wenn du Lust hast, in die Selbstwirksamkeit ein bisschen einzutauchen, vielleicht für dich die typgerechte passende Ernährung rauszufinden, dann lade ich dich ein, hol dir meine Kostprobe unter www.integrative-ernährung.com Kostprobe und finde dein typgerechtes Frühstück raus und nimm deine Gesundheit in die eigene Hand. Es wird magisch. Du wirst spannende Veränderungen spüren. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.
Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben. In der nächsten Folge von Kost und Regie: Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com/Kostprobe. Hier findest du Dr. Claudia Nichterls Akademie für integrative Ernährung und mehr. Zum Beispiel, welchen Background Claudia hat, wie ihr eigener Weg war, was das alles mit der Lindenstraße und Mexiko zu tun hat. Na, neugierig geworden? Integrative-ernährung.com/Kostprobe.